Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Überrascht mich immer wieder mit neuen Dingen. Ich lasse mich auch heute mal überraschen.
Dann lass es doch direkt starten, nämlich die Überraschung für dich ist ja heute das Thema Schätzungen. Wir hatten ja, oder du hattest es angeteasert in unserer Folge, lass mich lügen, 38, 40? Nein, ich glaube, es war die 40er, die Jubiläumsfolge. Und wir haben dann ja schon mit dem Dennis uns unterhalten und haben mal über Festpreisprojekte gesprochen. Und heute, Andreas, möchte ich die Chance nutzen, mit dir über Schätzungen zu sprechen. Und an der Stelle, hallo Andreas.
Hallo Markus. Ich finde es gut, dass du Themen wieder aufgreifst, die wir in unseren Gesprächen immer wieder als Bewegungspunkte oder als Berührungspunkte haben. Ich bin tatsächlich gespannt, was dich heute zum Thema Aufwandsschätzung wirklich interessiert, Markus. Du hast mich wie immer mit einem neuen Thema überrascht. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir noch ein bisschen mehr Zeit nimmst, um mir zu erzählen, was ist denn dein Plan dazu heute?
Ja, für mich war dieser Gedanke, treibt uns eigentlich immer wieder an diese Aufwandsschätzung ran? Weil wenn wir mal ehrlich sind, zumindest auf uns als Berater, Entwicklerseite, ich mache das nicht gerne. Tatsächlich fühle ich mich ein bisschen verhaftet, abzugeben eine Schätzung und irgendwie ist sie trotzdem verbindlich, Zeitangaben für eine Tätigkeit abzugeben, wo ich noch nicht sicher bin, ob die wirklich in diesem Rahmen reinpasst. Und ja, worum geht's hier eigentlich? Ich glaube, es ist ja eine Art der Kommunikation, indem wir einen Anforderer haben, der sich etwas vorstellt, der muss mit dir kommunizieren und gibt dir mit, was er eigentlich erwartet. Du versuchst zu überlegen, was du umsetzt, kommunizierst eine Zahl, einen Aufwand und auf der anderen Seite der Anforderer gleicht dann ab, ob denn seine Schätzung, die er wahrscheinlich intern für sich selber und wenn er es aus dem Bauchgefühl heraus gemacht hat, genommen hat, mit dem übereinstimmt, was du schätzt. Und wenn es da nicht zu große Diskrepanzen gibt, dann kommt es zu der Beauftragung. Oder es geht in die nächste Runde ins Gespräch herein und es wird abgeklärt, warum deine Aufwandsschätzung so stark abweicht von dem, was er eigentlich erwartet. Meistens passiert dieses nur, wenn die Aufwandsschätzung extrem viel höher ist. Und wenn sie niedriger ist, geht da vielleicht sogar den Risiko ein, dass du ihn missverstanden hast und beauftragt trotzdem, weil er sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen möchte. Wie siehst du das, Andreas? Wie ist bei dir das Thema Schätzung angesiedelt?
Ja, tatsächlich ist das Thema Schätzung wirklich ein schwieriges Thema. Meistens fängt es ja damit an, dass du weißt, wie das ist, wenn wir jetzt das Thema Lastenheft, Pflichtenheft und alles, was da so dranhängen kann. Der Kunde hat ja meist eine Vorstellung, warum er etwas machen möchte. Hat sich ja vorher auch schon Gedanken gemacht, hat sich mit anderen Unternehmen wie zum Beispiel der BARK ausgetauscht, um sich beraten zu lassen. Wie macht man sowas? Wie setzt man sowas auf? Ich finde es insofern immer ein bisschen schwierig, weil jetzt müsste er mir ja genau sagen, was seine Anforderungen sind, damit ich ihm sagen kann, wie viel Aufwand das dann im Nachgang bedeutet. Und meistens fängt man dann so mit kleinen Bausteinen oder Paketen an. Oder wir machen das ähnlich, wie der Dennis das macht. Wir bieten ja so einen Anforderungsworkshop an, um eigentlich ein bisschen herauszufinden, was hast du denn wirklich vor, um dir möglichst viel an Informationen zu entlocken, um zu wissen, wie sehen denn eigentlich diese ganzen kleinen Pakete oder andere nennen es Artefakte oder Bausteine. Wie sieht das aus? Also was willst du wirklich? Willst du Zeitlogik drin haben? Wie sehen deine Kontenstrukturen aus? Hast du mehrere Vorsysteme? Also wir versuchen dir alles möglich zu entlocken. Wir haben da auch entsprechende Listen, die wir dann ein wenig abklopfen nach den Informationen, die wir da haben und packen das so in kleine Pakete, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Was hast du denn auf dieser Reise vor? Wie sieht die Infrastruktur aus? Und auch solche Themen, die dann immer so ein bisschen nachgelagert kommen, Markus. Ich greife jetzt mal wirklich in den großen Topf. Datenqualität hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Man weiß meist leider nicht, wie die anderen das ganze Thema sehen oder habe ich ein Thema mit Datenqualität oder habe ich es nicht, weil ich möchte ungern das BI-System dazu missbrauchen, das Thema Datenqualität zu verproben, zu prüfen. Wäre schon schöner, wenn du dieses vorher gelöst hast, aber ich will jetzt nicht in das Thema Datenqualität ab. Also wichtig ist, mit welchen Abteilungen habe ich zu tun, wer ist quasi der Anforderer, wer gibt quasi das Geld, weil am Ende muss sich jemand dazu Gedanken gemacht haben, was ist ihm dieses System oder diese Analyse oder dieses BI-System wert und in welchen Abteilungen? Macht es nur die Fachabteilung? Ist es fachabteilungsgetrieben? Wie sieht die Unterstützung der IT aus oder kommt das aus der IT getrieben? Das ist immer sehr unterschiedlich, wer die Anforderungen stellt. Und das Allerwichtigste ist meist eher erstmal herauszufinden, was soll eigentlich das Ergebnis sein? Also wie es beim Hauskauf ist, Markus, du willst erstmal ein Foto sehen oder ein Bild von dem Haus, was du dir eigentlich vorstellst. Und dann fängt man an zu schauen, brauche ich den Balkon wirklich? Brauche ich dann die Terrasse? Man fängt dann langsam an, dieses zu zerlegen in diese einzelnen Bausteine. So in etwa würden wir es anfangen. Und dafür haben wir halt vordefinierte Pakete, um dir das ein wenig zu entlocken. Macht ihr das so ähnlich oder habt ihr da andere Vorgehensmodelle?
Ja, wir sind ein bisschen anders unterwegs, weil wir doch eher an dieser Paketierung noch stärker dran sind. Aber ich würde noch an anderer Stelle einschlagen, was du schon genannt hast. Und zwar ist das Thema mit den Pflichtenheften und so weiter. Häufig haben wir mal habe ich mal die Situation gehabt, dass man eben Ausschreibungen hat und es gibt tatsächlich Dienstleister, die sich ja auf solche Ausschreibungen spezialisiert haben. Und diese Ausschreibung finde ich doch dann immer sehr problematisch, weil letztendlich der Kunde, der dahinter steht, gefühlt noch gar keine Erfahrung hat in dem Feld, aber dieser Ausschreibungsdienstleister eben auch anhand eines Fragebogens bestimmte Themen anspricht und überall wird das dicke Kreuzchen gemacht und dann werden dann plötzlich Themen aufgebracht mit Metadatenkatalog, wie man denn aus verschiedensten Systemen Sachen aggregieren kann und man guckt sich diesen Kunden an und denkt, du Kunde mit der und der Größe interessierst dich für die Themen, die gerade als Buzzwords in der Datenszene rumlaufen. Ich glaube nicht mal, dass du und das ist jetzt einfach ein Vorurteil, dass du allein diese Datenkompetenz hast, um mit den einfachen Themen schon zurechtzukommen und willst jetzt schon solche Themen im Vorfeld abklappern. Und da ist es dann irgendwie so, dass das ein bisschen gemein ist, weil tatsächlich auch der Kunde, wenn man dann so eine Ausschreibung gegebenenfalls gewonnen hat und geht dann mit einem Workshop rein, der versteht gar nicht, warum es jetzt nochmal so einen Anforderungsworkshop geben muss. War doch alles in dem Ausschreibungsheft vorhanden. Es soll einfach nur das umgesetzt werden, was da drin ist. Also ich glaube, bei solchen Sachen ist es sehr gefährlich, dass da die Erwartungshaltung auf der Anforderungsseite wirklich sauber erfüllt wird. Und das sehe ich immer sehr kritisch. Dann tatsächlich auch diesen Zeithorizont, wie du hast jetzt das Haus gewählt, das ist natürlich wieder ein dankbares Beispiel in der Hinsicht, dass man wirklich langfristig denkt. Mit der Bodenplatte, die muss erstmal stehen, die muss entsprechend groß ausgerichtet sein, damit auch das Haus da drauf passt. Im Datenumfeld bin ich manchmal wieder an dem Punkt, wo ich so denke, der Kunde ist auch teilweise auf der Reise und der kann tatsächlich noch nicht abschätzen, wie viel Grundfläche er braucht. Ich weiß es selber beim Hausbau, du stehst auf dieser Bodenplatte, wenn die mal gegossen ist und es sind noch keine Wände da. Und du kriegst ein ganz komisches Gefühl, was diese Verhältnismäßigkeiten angeht in der Größe. Ich weiß es von bei uns Nachbarn, die haben auch gesagt, als wir die Architekturzeichnungen gesehen haben, hat die Frau gesagt, das Zimmer wirkt mir sehr klein. Und der Architekt hat gesagt, nein, das wirkt jetzt hier auf der Zeichnung so. Als das Haus gebaut war, war das Zimmer tatsächlich klein und es sollte da eine Person drin wohnen und der Architekt hat noch so gesagt, ach, ist doch jetzt hier ein schönes Ankleidezimmer. Und sie so, ja, sollte aber ein Kinderzimmer sein. Also auch da, es gibt Missverständnisse in dem Rahmen und heutzutage bin ich fast dabei, sind wir bei schnellen Iterationen. Ja, man muss gucken, wie man eine Struktur aufbaut, die einfach skalierbar ist, wachstumsfähig ist und sich gar nicht so gegebenenfalls auf die große Architektur direkt fokussieren und schon alles bis ins letzte Teil ausplanen und schätzen lassen, sondern tatsächlich erstmal die ersten wichtigen Würfe machen, in kleineren Schritten gehen und das auch schätzen, um ein Gespür voreinander zu bekommen. Auch das finde ich immer ist sehr wichtig, innerhalb der Schätzung zu kommunizieren, zu sagen, ich habe diese Anforderung, ich habe das verstanden, ich gebe folgende Schätzung, wir kommen zu einer Umsetzung und nach dieser Umsetzung können wir schon mal sehen, wie gut du mir deine Anforderung kommunizieren kannst und wie gut ich deine Anforderung umsetzen und verstehen kann. Und das heißt, das muss nicht immer am Anfang ein Treffer sein, aber je häufiger man diese Bälle hin und her spielt, desto besser wird man auch im gegenseitigen Abschätzen und Schätzen in diesem Rahmen rein. Ja, und nochmal zu uns, also wir haben bei uns diese Bausteine, die ersten Bausteine, und da ist es einfach so, dass wir ja eben diese vorgefertigten Datenmodelle haben. Das heißt, diesen Aufschlag machen wir immer und dann fangen wir meistens mit kleineren Anpassungen an, um eben auch in diesen Zyklus reinzukommen und den Anwender dahin zu bringen, dass er das Ganze umsetzen kann. Aber auch da merken wir halt einfach, alle sprechen von, wir haben Auswertebedarf, wir haben Analysebedarf und wir kommen jetzt gerade echt mit einem Werkzeug oder mit einer Verfahrensweise, um solche Analysen zu machen. Und die Leute müssen auch da erstmal angelernt werden, um das Ganze umzusetzen. Andreas, möchtest du da was zupflichten, bevor ich im Monolog übergehe?
Nein, Markus, ich finde es total spannend, weil ich habe da so ein paar Ankerpunkte für mich gesehen und wie immer sind Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Also wieder bei euch, ihr habt eine, wenn du so willst, ein bestehendes Vorsystem, das gibt es bei uns in der Form ja gar nicht. Insofern, du weißt in etwa, was dich dort erwartet, wenn du das einsetzt. Und bei uns ist es eher so, jeder Kunde hat ja sein eigenes CM-System, ERP-System. Mal ist es ein SAP, wenn du Glück hast, mal ist es ein Navision, aber es gibt da so viele Varianten draußen oder ein Produktionsplanungssystem. Und das, was du so ansprachst, dieses, lasst uns doch in kleinen Schritten vorangehen, ist etwas anders als die Hausbauweise, wenn du so willst. Bei der Hausbau entscheidest du dich einmal und das, naja, wenn die Bodenplatte steht, ist das ziemlich unumstößlich und ich weiß, wie schwer man sich damit tut und was man eigentlich ja mit diesen iterativen Schritten versucht, gerade so, wir nehmen uns einen Teil vor, wir nehmen uns wirklich einen Ausschnitt, der möglichst viel Verständnis auf der anderen Seite erzeugt, das sollte nicht zu leicht, nicht zu schwer sein und wir versuchen dann wirklich mit der Fachabteilung, mit der IT zusammen, damit beide im Spiel, und das ist immer ein, aus unserer Sicht, Zusammenspiel, es ist immer ein Team, reicht ja nicht, wenn ich es nur mit der Fachabteilung mache, ohne die IT, weil auch Infrastruktur ist wichtig, Verständnis, wer wird dann zukünftig das Ganze betreuen und was du ja schon ansprachst, dieses, wir zeigen euch mal, wie man es macht, ihr fasst das Ganze auch mal an und du lernst dann auch damit, wie funktioniert das, wie stelle ich die Anforderung richtig, dass der Markus oder der Andreas wissen, okay, haben wir verstanden, jetzt weiß ich sogar, was die meinen, wenn sie darüber reden oder wenn sie dann über sowas wie slowly changing dimensions und dann noch Version 1, 2 oder hast du nicht gesehen, Markus, manchmal kommt man sich ja so ein bisschen wie so ein Nerd vor, der sagt, ja, darüber müssen wir aber sprechen, weil wenn Sie sich ein Fahrrad kaufen, können Sie auch entscheiden. 10 Gang, 12 Gang, 18 Gang, wie viel Ketten, wie viel Blätter sind's vorne, wie viel sind's hinten? Und dann auch am besten, heute gibt's ja noch ganz andere Möglichkeiten, jetzt hast du noch ein E-Bike oder sonst was. Und so ist es ja in der BI-Welt auch. Also, wichtig für mich ist, ich muss auf der anderen Seite das Vertrauen erzeugen können und das funktioniert nur, wenn wir merken, wie wir zusammen spielen und kommunizieren. Ja, ich könnte jetzt wieder das Beispiel Beziehung nehmen, ist da ähnlich. Also na, manchmal findet man eine Ebene, manchmal nicht. Aber erstmal wichtig ist in unserem BI-System, dass da drüben das Verständnis entsteht. So ticken die Kollegen, die jetzt hier reinkommen von der Drive oder von der Kuma Vision oder wer auch immer. Und jetzt verstehen wir den, jetzt versteht auch die andere Firma, also wir, ne, wir Markus verstehen dann, wie der Kunde tickt und wie er seine Anforderungen kommunizieren kann. Und meistens kommst du natürlich dann mit gewissen Listen, die du als Unterstützung lieferst, du willst ja niemanden quälen und man will natürlich verstehen, was gibt der dir alles mit und mein Kollege hat das früher mal so plakativ gemacht, wenn das wirklich nur diese einfache Thematik ist, nur die Daten rein und Menge mal Preis ist schon ihre komplizierteste Formel, dann ist das relativ einfach und dann hat er mal so einen Daumenwert genommen und ich hatte mit diesem Daumenwert immer so Bauchschmerzen, weil das mag ja seine Erfahrung sein, aber versuch mal diesen Daumenwert aufzuschreiben, Markus. Und ich hatte mal einen Kunden, der hat gesagt, ich habe hier folgende Analyse, das und das. Und dann habe ich auch aus dem Bauch heraus gesagt, ja, so und so viele Tage. Und dann fängt der Kunde an und sagt, ja, können Sie es genauer beschreiben? Ich so, wissen Sie, das jetzt aus dem Bauch heraus dieses Teil, wenn ich das jetzt detaillierter aufschreiben müsste, müsste ich jedes Paket zerlegen. Dann müssen Sie mir aber diese Pakete noch genauer beschreiben. Sei es, ich habe folgende Kundenstruktur, ich habe eine Produktstruktur, so tief ist das, so sind die Daten, so ist die Datenmenge. Wenn Sie es genauer beschreiben, wird aus dieser Summe X, wird X mal 2. Weil erst dann lerne ich dich ja näher kennen. Und dieses aus dem Bauch ist immer so eine gewisse Gefahr. Ich sage dir eine Zahl, das ist der Erfahrungswert. Da auf der anderen Seite, wie soll er dir vertrauen, wenn er mit dir noch nie gearbeitet hat? Das ist genauso wie dieser Architekt, den du vorhin nanntest, der sagt, glauben Sie mir, das ist groß genug. Wie soll ich dir glauben, wenn ich das... Deswegen gibt es ja die Möglichkeit, sich Dinge vorher anzuschauen oder anzufassen oder man zeigt eine Demo, Markus. Und ich finde das echt schwierig. Und um nochmal das andere Thema mit den Ausschreibungen aufzunehmen, ich habe diese Ausschreibung ehrlich gesagt nie geliebt, weil die waren wirklich in kleinster Arbeit durchgeführt. Da steht viel drin, aber das, was mich wirklich so interessiert, die Details, die sind da nicht drin, weil das ist immer nur ein theoretisches Thema. Da sind vielleicht sogar Mockups drin, die man mit Excel oder mit Word gebaut hat. Markus, es fällt mir total schwer, auf Basis dessen am Ende eine Hausnummer für alle Pakete hinzulegen. Was hat bis jetzt wirklich noch nie so funktioniert, wie die das beschrieben haben. Meistens fehlten gerade die wichtigen Sachen, denn oftmals holen die sich ein Haus ins Unternehmen, so war es zumindest früher, dass diese BI-Welt gar nicht so richtig versteht und nicht selber macht, nur auf Basis der Erfahrungswerte mit Pi mal Daumen durch alle Pakete gehen. Und wirklich, diese Ausschreibung, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat immer gesagt, pass mal auf, ich sehe hier 10 Pakete, das sind ungefähr die Objekte, schmeiß mal was drüber, passt. Und ich sag dir, so im Range von 80-120% hat er irgendwie immer getroffen. Und so ist auch dieses Pi mal Daumen immer so. Man hat Erfahrungswerte, wenn es detaillierter wird, sieht man das genauer. Aber was halt wirklich hilft, ist diese auf beiden Seiten das Verständnis und Vertrauen zu entwickeln. Und das ist das, was am Ende diese Partnerschaft ja auch ausmacht, weil du lässt dich ja auf etwas ein und jeder muss wissen, was er zu liefern hat. Sei es der eine sagt, wir haben folgende Infrastruktur, wir haben das, wir haben folgende Regularien, wir sind eine Versicherung, wir sind eine Bank. Da gibt es ja so viele Themen, die damit reinspielen, die aber auch gerade bei Infrastruktur, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, bei Infrastruktur kann so ein großer Aufwandstreiber werden, weil dann heißt es, ja, nee, 2-Faktor, das geht nicht und Sie brauchen hier so einen Schlüssel oder am besten kriegst du noch eine Keycard. Markus, du siehst, ich könnte mich in Details verlieren, das möchte ich aber vermeiden, nur es bedeutet, eine Aufwandsschätzung kann, je weiter man in die Details geht, eigentlich nur noch kleingliedriger werden und ungenauer. Deswegen versucht man ja mal so kleine Packages abzurutschen und sagen, hier, das schätzen wir und wir als Anbieter gehen ja auch ein Risiko ein. So zumindest ist es bei uns bisher und das funktioniert, ich sag mal, in 80% der Projekte wirklich super. Wie ist dann da eure Erfahrung zu, wenn du gerade so auf der Greenfield-Geschichte anfängst?
Ja, ich habe gerade nochmal wieder mit den Schätzungen überlegt, mit diesen Grob- und Feinschätzungen, wie du es gerade auch erzählt hast. Und es ist ja wirklich so, ne? Wenn du eine Grobschätzung hast, die ist erstaunlich gut, würde ich sagen, diese Erfahrungswerte, Bauchgefühlwerte, und damit kommen wir ganz gut aus, dass man sagt, okay, den Report einen Manntag oder so, sobald es aber dann in Details reingehst, wird der Aufwand wirklich höher, weil du jeden einzelnen Step reingehst und denkst so, ja, müssen wir das schätzen, und überall packst du Sicherheit rein und so weiter, vielleicht hast du diese Aufgabe schneller erledigt, aber die nächste braucht mehr Zeit oder hast du ein bisschen unterschätzt und so weiter, diese Grobschätzung, das nivelliert sich aus, und wir haben in der Vergangenheit, also jetzt gar nicht mal im BI-Bezug, mal ein Thema gehabt, das nannte sich Function Points, Funktionspunkte. Das ging einfach darum, dass man eine Tätigkeit oder die Tätigkeit in Funktionspakete unterteilt, die ungefähr immer die gleichbleibende Größe hatte, und dass man die anfängt zu schätzen oder man eine Anforderung, sogar eine geschätzte Anforderung einfach nimmt, zerteilt in Funktionspunkte, und dagegen kann man dann zum Beispiel Aufwand auch verteilen, und man wird merken, das gleicht sich irgendwann aus, also dass man immer die gleichen Funktionspunkte hat für bestimmte Aufgabenthemen und kann damit eben auch schon eben Schätzungen überprüfen, validieren und so weiter. Wir setzen es leider nicht ein in dem Punkt, aber ist eigentlich mal so ein Thema, wo man selber mal einfach überlegen sollte, wenn ich immer eine gleichbleibende Stückgröße habe, über das Gesamtmittel wird man wohl die gleichen Aufwände haben, und da kann man auch schon mal mit der Schätzung relativ grob dran gehen und so sagen, okay, da müsste eigentlich das bei rumkommen, und wenn nicht, eben hinterfragen, warum denn in der Vergangenheit bestimmte Themen einfacher waren und jetzt teurer. Das andere, was du gesagt hattest mit diesem unumstößlichen Themen, da ist sehr interessant gewesen, auch im Rahmen von vielleicht Unterschätzung, ein Gespräch mit einem Vertriebler irgendwann mal gehabt, der hat mir erzählt, dass es ja wichtig ist, den ersten Aufschlag zu bekommen, die erste Chance zu haben, bei dem Kunden reinzukommen, und tatsächlich lieber unterschätzen ein Thema und im Nachhinein nochmal nachzulegen und aufzubauen. Aber wenn der Kunde sich erstmal für dich entschieden hat und ihr die ersten Schritte gegangen seid, dann wird er nicht so einfach wieder den Anbieter wechseln. Und da kommt eigentlich dieser schlechte Ruf, glaube ich, auch wieder her am Markt. Es wird dieser Neukunde förmlich sehr hart umkämpft mit teilweise Angeboten, die unrealistisch sind. In dem Fall hat der Vertriebler erzählt, der Partner hätte mit falschen Lizenzangaben gearbeitet und hat eben zu wenig Lizenzen rausgegeben und er hat darauf hingewiesen, aber der Kunde, dem gefiel das in dem Rahmen und wollte das Risiko eingehen, wirklich unterlizenziert zu sein. Ja, sind halt so Themen, da wird eben am Markt erstmal versucht, dieser Kunde zu bekommen und man hat da eben auch dann den Preiskampf, wo es dann vielleicht in Richtung Unterschätzung geht. Eine Gefahr, wirklich eine Gefahr, die man sehen muss. Ich habe mit einem anderen Partner gesprochen, war auch interessant, weil du das Thema Datenqualität reinbrachtest. Der sagte, wenn wir bei dem Kunden ein Power BI Projekt oder ein BI Projekt starten und er dann das erste Mal seine Datenqualität sieht, haben wir gleich als nächstes erstmal das ERP Projekt und das sogar vorweg. Also auch da, wie du es schon gesagt hast, können solche Synergieeffekte entstehen. Ja, und der andere Punkt, auch in dieser Dunkelseite des Schätzens rein, ich würde behaupten, ein Anwendungsentwickler oder jemand, der im technischen Bereich ist, der würde ganz gerne lieber überschätzen, hat das Problem, dass eben nach ersten Moment kostentechnisch sehr groß aussieht, hat aber für ihn die Sicherheit, dass er, wenn er was vergessen hat oder so, einen entsprechenden Puffer vielleicht hat. Und man denkt sich häufig ja auch, wenn der Kunde am Ende weniger zahlen muss, als die erste Schätzung war, ist doch positiv, mit der Gefahr, dass der Auftrag eben nicht zustande kommt, weil es eben das Budget sprengt. Der andere Punkt ist natürlich, wenn diese Schätzung erst einmal akzeptiert ist, gibt es natürlich auf der kaufmännischen Seite ganz viele Leute, die sagen, ja, wenn du doch schon den Aufwand in dem Rahmen geschätzt hast, dann nutzt du ihn auch vollkommen aus, weil der Kunde hat sich ja selber gedanklich mit der Akzeptierung der Schätzung ja schon von dem Geld verabschiedet und sagt, dann kannst du auch die Goldkante noch an der Sport dran bauen, kannst vielleicht ein paar Sachen feiner machen. Die Zeit dafür ist ja schon freigegeben. Und ja, da steht man natürlich auch immer wieder in dem Konflikt. Kennst du das auch?
Ja, da gibt's tatsächlich, sprichst du mir echt aus der Seele, weil es hörte sich alles gerade wieder so an, was du nochmal aufgesprochen hast. So diese, wenn du die Schätzung zu niedrig anwählst, weil man will den Kunden unbedingt haben. Ich hatte früher Vertriebler gesagt, haben, komm, Andreas, ich mache da jetzt 80% raus, weil ich weiß, du bist da vorsichtig, lieber mehr schätzen als weniger, aber der Vertriebler möchte diesen Kunden. Und wenn man erstmal in diesem Baustein drin ist, das ist wie auch trotzdem wie im Hausbau. Wenn du erstmal dich für eine Firma entschieden hast, kommst du aus dieser Schleife ja schwer raus und diese Akzeptanz ist eine andere. Aber weißt du, ich will da nochmal auf dieses Thema Schätzung zurück. Ich habe einen geliebten Kollegen und ich nenne jetzt wieder einen Namen, wir müssen ihn unbedingt erwähnen, den Florian. Der hat das mal ganz toll gemacht, der hat sich mit der Beratungsmannschaft und mit der Softwareentwicklung gleichzeitig hingesetzt und gesagt, ich habe jetzt hier mal für euch eine Aufgabe. Die läuft in 3 Stufen. Ich sage euch zuerst grob, worum es geht, was die Aufgabe ist. Danach müsst ihr eine Schätzung abgeben. Dann, 2. Stufe, erzähle ich euch jetzt mehr Details. Das heißt, ihr kriegt ein wenig mehr Informationen, wie sieht das Ganze aus und so weiter. Wieder schätzen. Und zu guter Letzt kriegt ihr noch mehr Details, was das Ding noch alles können muss. Und ihr müsst erneut schätzen. Und was wirklich passiert ist, das muss ich tatsächlich sagen, ich war da schon etwas länger in dem Beratungsbereich mit einigen Kollegen unterwegs und einige junge Kollegen waren auch dabei. Und das Spannende war wirklich, in der ersten Schätzung hat er grob was gesagt. Und wenn man schon mal sowas alles gemacht hat, ich habe einen Daumenwert abgegeben, wirklich so einen Daumenwert, diese Zahl genannt, mussten wir aufschreiben. Danach hat er Details genannt und ich habe es nachgeschärft. Und dann merkst du das erste Mal so, wenn du später auf die Zahlen der Kollegen guckst, nimm nur das Beispiel, du brauchst eine Datumstruktur, brauchst eine Produkte, wie viele Dimensionen hast du? Manche Kollegen haben sich dann in den Details total verschätzt, weil nimm nur das Beispiel Datumstabelle, Markus, da kannst du keinen Tag für aufschreiben. Wenn du das brauchst, dann stimmt da was nicht. Aber wenn du es noch nie gemacht hast, die Erfahrung nicht hast, verschätzt du dich. Und das Interessante war wirklich, nach der 3. Runde habe ich mich, ich lag in etwa bei 5% verschätzt zu dem Mittelwert aller Kollegen. Man weiß ja nie, wie lange es wirklich dauert, weil jetzt kommt der spannende Teil. Es ging damals darum, einen Papierflieger zu bauen. Und im vierten Schritt musstest du den Papierflieger bauen. Und ich musste damals halt schätzen, wie viele Minuten man dafür braucht. Und tatsächlich, ich kam mit meiner Zeit auf wirklich wenige Sekunden kam ich hin. Mit dem Daumenwert. Interessant war natürlich, dass aufs BI-Projekt übertragen heißt ja immer, je mehr Informationen du kommst, desto mehr weißt du natürlich, du hast es schon 10-mal gemacht, du hast es schon 20-mal gemacht. Das ist wie bei allen anderen Jobs, du kriegst Erfahrungswerte. Du weißt in etwa, was das bedeutet. Und dieses Vertrauen, was du den Menschen gegenüber bringst, das musst du erstmal erzeugen. Woher soll der Mensch das wissen, wenn er mit dir noch nie zusammengearbeitet hat? Und ich nehme wieder mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Du weißt, ich habe schon so viele Dinge erlebt. Wir hatten mal einen Workshop bei einem Kunden, der hat gesagt, das ist die Aufgabenstellung. Die wurde erstellt von einem Fachanbieter. Der hat gesagt, das sind die Aufgaben, das möchten wir gelöst haben. Hier ist das Vorsystem. Bitte erstellen Sie mit Ihrem Werkzeug dazu das entsprechende Analysesystem. Und das war wirklich so. Ich habe gesagt, machen wir. Erster Tag, wir haben die Datenanbindung gemacht. Kleines Mockup war fertig. Und wir haben jeden Tag um 17 Uhr uns getroffen. Und wir haben kurz präsentiert, wie weit sind wir denn? Und der Kunde sagte tatsächlich nach dem ersten Tag, Mensch, Herr Bebersdorf, Sie sind ja schon fast fertig. Ich so, ja, glauben Sie mir, wir haben den ersten Tag. Wenn Sie jetzt da drauf schauen, und meine Kollegen nennen das immer so gern diese Westernstadt, also ganz klingelt das noch nicht, du kannst die Tür noch nicht so richtig öffnen. Der Bericht ist noch nicht ganz fertig. Aber man kriegt einen ersten Eindruck, wie er sieht da aus. Und wir haben tatsächlich bis zum Donnerstag, also 4 Tage gebraucht, und dann war das Ding auch fertig und der Kunde hat gesagt, Mensch, super, jetzt habe ich diesen Prozess, den Sie dort haben mit Ihren Rückfragen, ich habe verstanden, wie Sie arbeiten, wie Sie im Team, der eine kümmert sich, ich nenne ihn jetzt mal den Kevin, damals hieß der Kollege anders, der kümmert sich um die Datenbewirtschaftung, Sie machen das Modell, Sie bauen die Berichte, jetzt sehe ich, wie Sie arbeiten und was Sie von uns für Informationen brauchen, die Details. Jetzt weiß ich, was ich an Team dagegen stellen muss. Wieder und auch das ganze Thema, dass der Kunde weiß, er muss sich da einbringen. Und wenn du dir das mit dem Pflichtenheft da mal wieder überlegst, was muss der Kunde ja eigentlich bereitstellen? Welcher Kunde ist denn schon bereit, so ein Heftchen zu erstellen oder wirkliches Buch? Ja, und wenn es dann anfängt, was ist die Ausgangssituation? Warum wollen wir das denn machen? Wie sehen die Schnittstellen aus? Was ist das Thema Lebenszyklus? Also was kommt alles da rein? Wann instanzieren wir das? Wie lange läuft das? Oder müssen wir irgendwann mal was ändern? Oder auch die spannende Thematik. Ich weiß, Markus, bevor ich wieder einen Monolog halte, aber 2 Kleinigkeiten noch. Funktionale Anforderungen. Und es gibt auch ganz oft das Thema nicht funktional. Es ist mega spannend, was da alles so reinfällt. Und wenn man sich das alles mal zerlegt und am Ende siehst du dann die ganzen kleinen Bausteine, wird dem Kunden dann nämlich auch klar, aha, so funktioniert das, das muss ich sie fragen, das muss ich liefern. Und jetzt verstehe ich, wie wir zusammenarbeiten. Und dann erst macht es nach dem ersten Workshop Sinn zu sagen, so, jetzt verstehe ich, was ich machen muss und jetzt können wir in diesen kleinen Schritten weitermachen und ich liefere dann immer richtig und weiß das große Bild, wo wir hinwollen, aber ich liefere die Häppchen für die kleinen Schritte, die wir weitermachen wollen. Es ist halt doch nicht das Haus, was du baust, denn unsere Bodenplatte ist doch ein bisschen flexibler in dem ganzen Thema. Ja, so ist so diese iterative Geschichte und so ist früher für mich das auch entstanden und heute hat das dann halt so coole Namen wie Scrum oder was es da Scrum Master alles gibt, aber es schafft es, dass auf der Gegenseite das Vertrauen und Verständnis entsteht, was beide Seiten dazu beitragen müssen. Und das ist genauso wie, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, du musst ja auch wissen, was kann er einbringen, wie liefert er das und was muss er für Informationen haben, damit er dir das bereitstellen kann. So, und jetzt habe ich so viel erzählt, Markus. Ich hoffe, du hast da ein paar Ankerpunkte gefunden, um das ganze Thema Anforderungsverfolgung, Lastenheft oder was dir noch so Tolles einfällt dazu.
Nö, ich glaube, wir sind schon gut auf der Zielgeraden. Was ich jetzt noch dabei hatte, war das Thema mit dem Buffer, also dem Puffer, den man überall einplant, weil auch da hat mir mal ein Projektleiter erzählt, es gibt ja den Puffer, den der Entwickler für seine Aufgaben einplant, dann übergibst du das ganze Thema an meinetwegen den Projektleiter, der macht nochmal ein Gesamtprojektpuffer rein und zum letzten Punkt ist eigentlich auch die Erwartungshaltung, dass der Kunde, genauso wie beim Hausbau, nochmal Reserve hat, stille Reserven und dass je nachdem, und das war bei ihm dann auch mal so der Punkt, wenn ein Change Request reinkommt, muss wieder abgeklärt sein, aus welchem Puffer sich bedient werden muss, Also bedeutet, hat der Kunde vorher diese Anforderung nicht kommuniziert, dann ist es eher besser, diesen Puffer des Kunden anzufragen und zu sagen, haben wir damals nicht geschätzt, haben wir damals nicht gesehen, hast du aber auch nicht so angefordert, hast du da noch Budget für, können wir das mit aufnehmen, wie wichtig ist dir das Thema, wenn es etwas ist, was eben innerhalb des Projekts ist, dann als Projektrisiko reinnehmen, aus dem Puffer zu beziehen oder wenn es dann eben ist, im Rahmen von der Entwicklung, da muss der Entwickler dann halt sehen, wie es darunter zu fallen ist, wenn er da seine Arbeit falsch eingeschätzt hat. Meistens geht es da auch in das Projektrisiko aus. Aber tatsächlich, je mehr Stufen du in dieser Kommunikation gehst und jeder eine Zahl bekommt und die er abschätzen muss, ist es so, dass eigentlich immer noch ein Aufschlag kommt für so einen Puffer auf Wagnisse und das ganze Thema teurer wird. Cool fand ich auch, dass du erzählt hast, dass ihr intern solche Events macht. Mein Vater hat mir nämlich auch erzählt, er hatte das Ganze bei sich in der Firma ähnlich. Da ging es aber um Zielerreichung, was komischerweise irgendwie auch ganz gut damit übereinstimmt. War natürlich ein bisschen edler, musste man nochmal hinterfragen. Die haben das auf dem Golfplatz gemacht und haben Abschläge gemacht und sollten dann eben schätzen, welche Entfernung sie erreichen und entsprechende Ziele setzen und eben ihre Zielerreichung einzuschätzen. Also das Themengebiet ist sehr, sehr nah aneinander. Und man hat ja auch mit der Schätzung für sein Projekt das Ziel, diesen Aufwand in irgendeiner Form zu erreichen, beziehungsweise eben den Aufwand nur zu haben, den man da bringen sollte. Gut, ich würde sagen, wir fassen das mal zusammen für drei Dinge auf den Nachhauseweg. Wer soll anfangen? Andreas, ich lasse dir die Wahl.
Ich finde das total nett. Ich versuch's mal. Wir haben es ja heute etwas bisschen zergliedert. Ich versuche mal den ersten Punkt. Also, was sollte man von diesem Thema Aufwandsschätzung mitnehmen? Also, was wir wirklich schaffen müssen auf beiden Seiten, das gleiche Verständnis für die Aufgabe. Das heißt, der Kunde muss verstehen, was muss er denn liefern? Welche Informationen muss er mir bereitstellen, damit ich die entsprechende Schätzung aufbereiten kann und bereitstellen? Und für mich ist das tatsächlich so ein iterativer Prozess, aber der erste Step bedeutet, was sind die Anforderungen? Wo soll quasi die funktionale Anforderung, nicht funktional, all das musst du mir bereitstellen, aber versuche es doch erstmal für dich mit dem Verständnis, was du hast, und ich versuche das Gegenpart zu liefern. Und wie das immer so ist, Markus, jeder Kunde hat ja seine gewisse Vorstellung, was ihm das Ganze wert ist, also was er am Ende dafür ausgeben möchte. Das muss natürlich dazu auch passen. Und das kann man auch im Projekt dann so ein bisschen in diese Wertteiligkeit reinbringen. Und wir versuchen dann immer so Kann-Positionen dazu positionieren, dass du sagst, ja, würde ich jetzt erstmal rausnehmen, weil wir wollen ja quasi ihr Budget auch einhalten und es muss zu dem passen. Erster Schritt, Verständnis auf beiden Seiten erzeugen. Genau. Hier lasse ich den nächsten.
Da hake ich ein. Und zwar, du hast es zum Schluss schon gesagt, das ganze Thema dreht sich ja hier wirklich um die Wertschätzung und Vertrauen. Also tatsächlich geht es um einmal gegenseitig zu verstehen, was dieser Aufwand oder was das Thema wert ist, was der Kunde oder der Anforderer entsprechend wert ist, um für diese Umsetzung zu zahlen. Gleichzeitig geht es nachher auch um dieses Art der Vertrauens zueinander. Wenn ich weiß, also ich hatte das mal in anderer Situation, hat mir auch der Projektleiter gesagt, wir waren mit dem Kunden so vertraut, wir haben uns in die Augen geguckt und ich habe eine Zahl gesagt nach diesem Bauchgefühl und wir haben es beide abgenickt, wir wussten dann, das ist es uns wert und wir haben uns vertraut, dass wir uns gegenseitig immer verstanden haben. Das war relativ einfach. Wenn dieses Vertrauen eben noch nicht vorhanden ist, dann braucht man möglichst viele detaillierte Informationen, weil man nachher vielleicht in die Situation kommt, sich zu erklären und zu sehen, okay, ich habe da jetzt viel Aufwand in ein To-Do gesteckt, was der Anforderer gar nicht so wertschätzt und hat gesagt, ich dachte, das wäre mal eine Sache, die sie in einer Viertelstunde oder halben Stunde erledigen und jetzt haben sie den ganzen Tag dran gearbeitet. Das passt nicht. Und gerade eben dieser Punkt, dass man sich gegenseitig so vertrauen kann, dass diese Kommunikation da ist und dass man weiß, was dem einen oder anderen das entsprechend wert ist und zu klären, wenn es eben dann nicht passt. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt in diesem Schätzungsthema. Dann bleibt für dich das letzte Thema.
Ja, ich versuche das mal. Auch da wieder Erfahrung aus der Vergangenheit mit einem Kollegen, der das auch immer so toll gemacht hat. Das habe ich mir auch ein bisschen zu eigen gemacht. Abnahmekriterien. Für jeden Baustein, den du hast, möchte ich sagen können, so Markus, du hast mir jetzt definiert, was soll ich tun? ich habe es getan und jetzt bitte ich dich doch bitte zu sagen, ist es das, was wir uns vorgestellt haben? Bitte nimm es mir ab und mach dann für mich immer so diesen schönen grünen Haken dran. Ja, ist so wie gewünscht, passt. Weil dann nichts ist schlimmer, als wenn du im Projekt wirklich eine Aufgabe nie ganz abschließt, weil sie nie wirklich abgenommen wurde und sie immer noch weitergeht und trotzdem der Kunde schon neue Themen definiert. Also, ganz wichtiger Punkt, Abnahmekriterien, damit man wirklich sagen kann, so, wer ist dafür zuständig, was ist die Aufgabenstellung und jetzt benutze ich mal wieder Begriffe, dass da wirklich in der Story drinsteht, was ich zu tun habe und was ist das Abnahmekriterium. Und dann können wir auch einen Haken dran machen und dann nehme ich die Aufgabe, Achtung, dann nehme ich sie auch an.
Genau, ich wollte es gerade sagen.
Und damit würde ich das nämlich so ein bisschen abschließen. Ich weiß, man muss viele Regeln einhalten, aber Markus, dafür haben wir auch schon eine Folge gemacht. Mir wäre wichtig, auf beiden Seiten das Verständnis für die Aufgabe und auch für das Thema, wann ist die Aufgabe abgeschlossen. Und so könnte man auch vielleicht die heutige Folge damit schließen.
Ja, und vielleicht war das schon wieder ein Wink für eine weitere Folge. Bis dahin, Andreas. Ciao.
Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.